Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Wir sprechen in dieser Stunde über Anton Wilhelm Amo, einen Sklaven aus Ghana, der in Deutschland im 18. Jahrhundert zu einem wichtigen Philosophen wurde, über den Chinesen Ai Weiwei, der über die Corona-Krise in Wuhan einen Dokumentarfilm gedreht hat, und über den Fotografen Michael Schmidt, der sich fast 50 Jahre lang an seiner Stadt Berlin abgearbeitet und Grau programmatisch zur Farbe erklärt hat. Schon lange fordern postkoloniale Initiativen, die Mohrenstraße in Berlin-Mitte umzubenennen. Es ist nicht nur eine Straße, sondern auch der Name einer vielbenutzten U-Bahn-Station wenige Meter vom Holocaust-Mahnmal entfernt. Die Berliner Verkehrsbetriebe, nicht gerade mit historischer Klugheit ausgestattet, kamen zunächst auf die Idee, die U-Bahn-Station in Glinka-Straße umzubenennen. Doch der Komponist war auch Antisemit, eine Idee, so schnell wurde sie wieder kassiert, wie sie entstanden ist. Jetzt also hat die Berliner Bezirksverordnetenversammlung Mitte beschlossen, die Mohrenstraße in Anton-Wilhelm-Amo-Straße umzubenennen. Und da die wenigsten von uns diesen Namen kennen, damit etwas anzufangen wissen, wollen wir zunächst mal fragen, wer denn dieser Mensch war, der Namensgeber, der künftige Namensgeber. Und am Telefon begrüße ich Bonaventure Sobejeng Ndigung, der künstlerische Leiter der Savvy Contemporary in Berlin und ein Kurator der Documenta 14. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Anton Wilhelm Amo, er wurde 1703 in Ghana geboren, doch der Vorname klingt ja sehr deutsch, Anton Wilhelm. Was war das für ein Mensch? Wie ist er denn mit Deutschland, wie ist er mit Deutschland in Berührung gekommen?
Also Anton Wilhelm Amo war ein afrodeutscher Philosoph und Rechtswissenschaftler. Der ist als Kind aus dem heutigen Ghana, also aus Axim, wurde er versklavt und nach Europa gebracht. Zuerst in die Niederlande und dann, ab da wurde er als Geschenk an den Duke von Braunschweig gegeben. Ja,
Den Herzog von Braunschweig, Anton.
Und deshalb hat er auch den Namen Anton bekommen.
Er wurde auch getauft.
Er wurde als Kind getauft. Der ist um die 1707 nach Europa verschleppt worden, also in der Zeit des Sklavenhandels, also ein sehr schlimme Zeit in der Menschengeschichte, und er ist dann nach Braunschweig gekommen, ist da in die Schule gegangen und später Philosoph geworden.
Welche Bildungschancen hatte er denn? Und das klingt ja einigermaßen überraschend, dass er richtig zur Schule gehen konnte, regelmäßig lernen konnte, dann auch die Universität besuchen konnte.
Ja, ich weiß es nicht genau, unter welchen Umständen er aufgewachsen ist, aber feststeht, dass er als Geschenk in den Hof gekommen ist und getauft wurde und in die Schule geschickt wurde. Vielleicht war das ein Experiment, man weiß es nicht, aber der hat dann studiert und hat eine wichtige Arbeit im 18. Jahrhundert geleistet.
Können Sie sagen, in welcher Richtung er geforscht hat, gearbeitet hat?
Also ich glaube, eine seiner wichtigsten Arbeiten war die Arbeit, die er 1729 geschrieben hat, über die Rechtstellung der Mohren in Europa. Ja, und das ist eine sehr wichtige Arbeit, weil in der Zeit gab es nicht wirklich sehr viele Menschen, die zu den Rechten von schwarzen Menschen geschrieben haben. Ja, und er hat sehr sachlich argumentiert, er hat eine sehr wichtige Argumentation gegeben, dass es nicht rechtens war, schwarze Menschen zu versklaven. Ja, und das war meiner Meinung nach nicht nur eine philosophische Arbeit, sondern eine wichtige rechtliche Arbeit.
Und ist er damit auf Widerhall gestoßen? Gab es da Resonanz? Gab es da vielleicht auch Kontra?
Es gab in der Zeit ziemlich viel Kontra. Es gab in der Zeit, wie wir wissen, andere Philosophen, die mehr oder weniger sehr negative Sachen über schwarze Menschen geschrieben haben. Ja, das heißt, die rassistisch waren. Ja, das heißt, es gab Kontras. Ja, vielleicht nicht direkt auf seinen Schriften, aber man weiß ja, dass auch einige Jahrzehnte nach ihm haben andere Philosophen wie Hegel und Kant und in der Zeit auch Hume ziemlich viele negative Sachen über Afrikanern geschrieben. Also von daher war er ein seltener und sehr erleuchtender Philosoph.
Jetzt haben Sie, Herr Ndigung, eine Ausstellung kuratiert im Kunstverein in Braunschweig, eine Ausstellung über Anton Wilhelm Amo. Auf welche Quellen konnten Sie sich denn da stützen und mit welcher Idee haben Sie denn diese Ausstellung kuratiert?
Die Ausstellung heißt The Faculty of Sensing. Es kommt aus den Schriften von Amo. Zusammen mit Jule Hill-Gärtner, die Direktorin des Kunstvereins Braunschweig, und Nele Kaschmarek, die Kuratorin dort, wollte ich Künstlern, also wir haben ungefähr 20 Künstler eingeladen. Einige von denen kannten Amo schon, viele von denen hatten noch nie von ihm gehört. Aber wir wollten, dass die sich mit der Arbeit, vor allem mit der Arbeit, weniger mit der Biografie. Die Biografie ist sehr interessant und sehr wichtig, aber wir wollten, dass die sich mit der philosophischen Arbeiten und rechtlichen Arbeiten von Amo auseinandersetzen.
Also seine Gedanken weiterdenken, also heute noch nutzbar machen, wenn man so will.
Seine Gedanken in der heutigen Zeit situieren.
Können Sie vielleicht ein, zwei Arbeiten nennen, wie das gelungen ist, wie die Künstlerinnen und Künstler da vorgegangen sind?
Die Arbeit von Tio Eshetu zum Beispiel, ja, der hat, weil es gibt fast kein Porträt von Anton Wilhelm Amo. Es gibt ein Bild, eine Zeichnung im Internet, aber es gibt kein, und er hat versucht, ein Bild zu machen, ja, der hat Videos gemacht mit Afrikanern in Berlin und er hat versucht, Anton Wilhelm Amo ein Gesicht zu geben. Ich könnte auch eine Arbeit von Akimbode Akimbi nennen und er ist auf Spurensuche gegangen in Braunschweig, ja. Er wollte Anton Wilhelm Amo in Braunschweig finden.
Wir hatten vorhin drüber gesprochen, oder Sie hatten das erwähnt, das Kontra, das Anton Wilhelm Amo von seinen zeitgenössischen Philosophen teilweise bekommen hat. Ein Kontra gab es ja auch gegen diese Umbenennung der M-Straße, der Mohrenstraße. Wie haben Sie denn, Herr Ndikung, diese Diskussion erlebt? Es gab ja heftigen Widerstand, da wurde von Umbenenneritis gesprochen, von kultureller Identität, die angeblich aufgegeben werde. Was hinterlässt diese Diskussion bei Ihnen?
Nun, die Debatte war sehr traurig und scheinheilig zum großen Teil. Und wenn man bedenkt, dass in Deutschland die Straßennamen von vielen Nazis weggenommen wurden, wenn man bedenkt, dass nach dem Fall der Mauer einige Straßen in Ostdeutschland umbenannt wurden, verstehe ich nicht, wieso es ein großes Problem ist oder war, diese Straßennamen zu ändern. Man weiß, dass der Name Mohren, dass es beleidigend ist. Und ein Großteil der Menschen in diesem Land, die schwarz sind, die Afrikaner sind, auch die, die nicht schwarz sind, die haben gesagt, wir finden diesen Namen nicht mehr angemessen. Mhm. Ja? Und es sollte geändert werden. Und ich weiß nicht, wieso es so problematisch war. Ja? Es ist einfach eine Sache des Respekts. Ja?
Aber jetzt eine gewisse Zufriedenheit, dass es dann doch relativ schnell dann auch geklappt hat.
Eine große Zufriedenheit. Das war nicht schnell, weil die Debatte geht schon seit mehreren Jahren. Und ich warte darauf, dass es tatsächlich gemacht wird und dass wir nicht mehr diese Beleidigung erleben müssen.
Also schnell nicht in Bezug auf die Länge der Debatte, sondern auf die Kürze der Entscheidung in der Bezirksverordnetenversammlung.
Ja, da haben Sie recht. Da haben Sie recht.
Die Mohrenstraße in Berlin, die M-Straße, wie viele sie auch nennen. Sie wird umbenannt in Anton-Wilhelm-Amo-Straße. Benaventure So Beijing Ndikung war das, der künstlerische Leiter von Savvy Contemporary in Berlin und Kurator der Documenta 14. Dankeschön.
Ich habe zu danken.
Seit langem fordert Namibia von Deutschland eine Wiedergutmachung für die brutalen Morde an rund 100.000 Herero und Nama während der Kolonialzeit. Inzwischen gibt es wohl ein deutsches Angebot, die Rede ist von 10 Millionen Euro. Kann man mit Geld Schmerz lindern? Diese und andere Fragen beschäftigen den Künstler Kader Atia. Der Sohn algerischer Einwanderer wuchs in einem Vorort von Paris auf, heute lebt er in Berlin. Eine Ausstellung im Kunsthaus Zürich zeigt nun 38 seiner Arbeiten, künstlerische Position auch zur aktuellen Debatte um Rückgabe und Wiedergutmachung. Katrin Becker hat die Ausstellung für Fazit gesehen.
Ein abgedunkelter Raum ist gefüllt mit Masken, Köpfen und Figuren aus Holz. Wie stille Wächter stehen die Nachbildungen afrikanischer Artefakte auf ihren Sockeln und sie blicken stumm, aber mahnend auf eine Videoleinwand. Hier läuft der Film Les Entrelacs de l'Objet, das Zusammenspiel der Objekte. Darin diskutiert Kader Atia gemeinsam mit Historikerinnen, Philosophen und Ethnologen die unterschiedlichen Standpunkte zur Frage, wie umgehen mit dem kolonialen Erbe. Der Zürcher Ethnologe Alexis Malifakis.
Die Debatte über Dekolonialisierung ist ein unbeliebtes, sperriges Thema. Da muss man etwas Druck machen, damit es weitergeht.
Schließlich werde die Debatte bislang nur in westlichen akademischen Kreisen geführt und sie sei stark geprägt von dem nationalen Selbstbild, das uns in der Schule im Geschichtsunterricht eingebläut wurde. Ja, dieses Selbstbild zu hinterfragen, würde viele schlicht überfordern, sagt Kader Atia später im Gespräch.
Wir sind die Akteure in einer Geschichte, der wir uns noch gar nicht gestellt haben.
So habe es beispielsweise lange gedauert, bis Deutschland Menschenschädel von Opfern des Völkermords an den Nachkommen in Namibia zurückgab. Und auch bei der Restitution von kolonialer Kunst sind noch immer viele Fragen ungeklärt. Atiya selbst findet, auch wenn die Rückgabe ein wichtiger symbolischer Akt ist, abgeschlossen sei das Kapitel damit noch nicht.
Für mich sind die Debatten um die Rückgabe der Raubkunst wichtig, aber aus ihnen ergeben sich für mich viele Fragen. Es ist nicht so, dass nur weil wir etwas zurückgeben, ist es vorbei und niemand wird mehr davon sprechen. Man kann die toten Körper nicht wieder lebendig werden lassen und die Sklaverei nicht ungeschehen machen.
Die Ausstellung im Zürcher Kunsthaus zeigt neben seiner neuesten Videoinstallation auch ältere Arbeiten, etwa seine Gueux cassés, zerschlagene Gesichter, die Atiya bereits vor 8 Jahren auf der Documenta 13 präsentierte. Die Holzbüsten stellen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg dar, Männer, die zwar überlebten, aber solch gravierende Verletzungen erlitten, dass ihre Gesichter bis an ihr Lebensende entstellt und deformiert blieben. Kader Atiya reiste damals mit Fotos der Versehrten, die er in Archiven gefunden hatte, nach Afrika und stellte die Büsten dort mit traditionellen Kunsthandwerkern her. Das Werk thematisiere damit nicht nur die Schrecken des Krieges, sondern verweise auch auf das Verhältnis der westlichen Moderne zu Afrika, sagt die Kuratorin Mirjam Vardinis.
Das ist eine Umkehrung dieser Geschichten der Moderne und darum geht es ja bei ihm eigentlich immer wieder, diesen ganz grundlegenden Perspektivenwechsel, dass es nicht nur eben wir im Westen die Moderne ist, die alles neu erfunden hat, sondern dass es eben da ein ganz langes Erbe gibt, auch von Kultur, von Kunst, von Architektur, wo die Künstler der Moderne das auch abgesogen haben.
Und noch etwas machen die Holzbüsten deutlich. Verletzungen können zwar verheilen, Narben aber bleiben. Überhaupt sind die Begriffe Verletzung und Reparatur etwas ganz Zentrales im Werk des Künstlers. Reparieren meint, etwas wiederherzustellen, während es bei einer Reparation darum geht, Unrecht auszugleichen, ungeschehen zu machen. Kader Atiya ist aber der Meinung, ein Bruch, eine Verletzung sei nie reversibel.
Nous sommes éduqués pour croire que réparer.
Wir haben gelernt zu glauben, dass man mit Reparationen etwas wieder in seinen Ursprungszustand zurückversetzen kann. Aber du kannst mit 10 Millionen, ja selbst mit 1 Milliarde Euro, die Taten nicht ungeschehen machen. Insofern klingt das in meinen Ohren etwas absurd, wenn man dem namibischen Volk sagt, wir geben euch jetzt als Wiedergutmachung 10 Millionen Euro. Man sollte vielmehr neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln, um das alles aufzuarbeiten.
Seine Schau trägt nicht umsonst den Titel Remembering the Future. Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ja, mit diesen gesellschaftlich drängenden Fragen nach Schuld und Wiedergutmachung mischt sich Atiya ein in eine Debatte, die gerade erst begonnen hat. Das macht seine Kunst über das ästhetische Erleben hinaus wichtig und relevant. Abschließend fordert er seine Besucher denn auch auf, sich in einem Spiegel selbst zu betrachten. Ein Spiegel, der von Narben gezeichnet ist.
Der Spiegel reflektiert. Er zeigt mich mit der Verletzung. Meine Art, zum Ausdruck zu bringen, schau, das sind wir.
Katrin Becker über die Arbeiten von Kader Atiya, Remembering the Future, im Kunsthaus Zürich, dort zu sehen bis Mitte November. Ob wir es wollen oder nicht, kein Tag ohne Meldungen zum Thema Corona. Die Krise ist da und zieht sich hin. Die Zahl der Neuinfizierten steigt und steigt. Und auch das Geld, das aus der Politik zur Verfügung gestellt wird, um die wirtschaftlichen Schäden abzufedern, wird mehr und mehr. Jetzt hat der Bund angekündigt, Verlage und Buchhandlungen im Rahmen des Konjunkturprogramms Neustart Kultur zu unterstützen. Was da geplant ist, das hat die Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute im Literaturhaus Berlin so erklärt.
Die Buchbranche hat unter der Corona-Krise schwer gelitten, wie andere Branchen eben auch. Zahlreiche Lesungen sind ausgefallen. Messen konnten nicht stattfinden, Produktionsketten wurden unterbrochen, Verlage mussten viele ihrer Neuerscheinungen verschieben und die meisten Buchhandlungen in Deutschland hatten auch wochenlang geschlossen. In Berlin und in Sachsen-Anhalt konnten sie offen bleiben und haben gute Geschäfte gemacht, aber in vielen anderen Bundesländern war das eben nicht der Fall. Und jetzt nimmt der Literaturbetrieb ja langsam endlich wieder Fahrt auf. Deshalb unterstützt die Bundesregierung die Entwicklung mit zahlreichen Maßnahmen, vor allen Dingen auch aus unserem Zukunftsprogramm Neustart Kultur.
Neustart Kultur also für die Buchbranche, heute angekündigt von der Kulturstaatsministerin Monika Grütters im Literaturhaus Berlin. Wie sind diese Zahlen und die Förderideen, die hinter diesen Zahlen stecken, zu deuten? Darüber möchte ich nun mit unserem Literaturredakteur Jörg Plath sprechen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Milliardenschwere Hilfen der Bundesregierung für viele Branchen, jetzt also millionenschwere Hilfen für Verlage und Buchhandlung. Was sind das für Zahlen? Wie sind die einzuordnen?
Das ist nochmal ein ordentlicher Nachschlag von 25 Millionen auf die 10 Millionen, die es bereits gab in diesem Programm Neustadt Kultur. Das waren Fördermaßnahmen für Autorinnen und Autoren und Übersetzerinnen und für die Literaturvermittlung, also für Lesungen und Präsentationen in Kultureinrichtungen und auch in Buchhandlungen. Und jetzt kommen nochmal 25 Millionen hinzu. 4 Millionen davon sind für die Frankfurter Buchmesse, für das Schaufenster der Branche. Und Frau Gottes hat auch schon erwähnt, auch wohl noch einige Millionen für die Leipziger Buchmesse im nächsten Frühjahr sind da eingeplant. Also 4 Millionen für die Frankfurter und dann 20 Millionen, so heißt es in der Pressemitteilung, für Verlage und Buchhandlungen. Und nun sehe ich auch bei Ihnen die gerunzelte Stirn, 20 und viel macht 24, nicht 25. Da hat mir auch eine Million gefehlt in der Pressemitteilung. Aber das ist vielleicht ein Rundungsfehler. Das ist eben viel Geld. Es wird Geld gegeben für die Verlage, an die Verlage, wenn sie Druck- und Produktionskosten für eine Neuerscheinung haben, bis zu 10.000 Euro. Und es wird Geld gegeben an Buchhandlungen, die ihren Vertrieb mit bis zu 7.500 Euro digitalisieren können. Also da geht es, glaube ich, vor allen Dingen um den Shop auf der Homepage oder überhaupt erst um die Homepage. Und das dürfte wahrscheinlich für die meisten Unternehmen auch durchaus reichen. Kritisch ist vielleicht nur ein Aspekt, nämlich die Gelder werden im sogenannten Windhundverfahren vergeben. Mhm. Das finde ich einen sehr schönen Begriff. Also dieses Werk zuerst kommt, mal zuerst. Man muss sich also ab dem 1.9. ziemlich beeilen. Und das kann eben für die kleinen Unternehmen, die niemanden abstellen können fürs Ausfüllen von Anträgen und nicht so geübt darin sind, vielleicht schwierig werden.
Also neues Geld, in diesem Fall jetzt für die Buchbranche, Herr Plath. Ist das viel Geld? Ist das wenig Geld? Vielleicht sogar zu wenig Geld?
Das ist schwer einzuschätzen. Also es sind ja sehr viele Branchen, die auch schon bedacht worden sind innerhalb dieses Programms Neustadt Kultur. Die Clubszene bekommt etwa 27 Millionen, die Tanzszene bekommt 20 Millionen. Das ist, glaube ich, ungefähr der richtige Rahmen. Man will ja auch nicht jemanden zuschütten. Es soll auch nicht, glaube ich, die Strukturen, die jetzt erhalten sind, sollen einfach erhalten bleiben, sondern es soll ja mit der Digitalisierung, wo es wirklich einen Rückstand gibt bei den Buchhandlungen, ein Schritt nach vorne gemacht werden. Das ist, glaube ich, gut angelegtes Geld. Auch bei den Verlagen ist das, glaube ich, ganz gut angelegt. Mit diesem Geld kann man einen Titel drucken, aber nur eine kleinere Auflage. Also die großen Auflagen, die dann vielleicht Random House oder die Holzbrink-Konzerne S. Fischer und Rowohlt oder Kiepenheuer und Witsch machen, da wird es ein Zuschuss sein. Aber die kleinen Verlage bekommen damit einen weiteren Titel hin. Außerdem sind ja viele Titel verschoben worden aus dem Frühjahr in den Herbst. Und die Gefahr ist, dass jetzt Titel, die eigentlich geplant waren, vielleicht fürs nächste Jahr, dann gar nicht mehr kommen, weil man eben so einen Rückstand hat. Und diese Gefahr wird jetzt auch geringer durch diesen Zuschuss.
Wie geht es denn insgesamt der Bücherbranche? Monika Grütters hat das ja gesagt, manche Buchhandlungen haben in Corona-Zeiten auch ganz gute Geschäfte sogar gemacht.
Ja, manche Verlage haben ganz gute Geschäfte gemacht. Es gibt auch eine gute Erholung in der Branche. Man freut sich sehr darüber, dass dieses negative Ergebnis, so ein Umsatzminus von knapp 15% durch den Lockdown, durch die geschlossenen Buchläden, die ja Monika Grütters auch erwähnt hat, dass der jetzt wieder geschrumpft ist, dieser Rückstand, auf 8.3%. Da hat man jeden Monat ein bisschen aufgeholt. Und das wird auch vielleicht so weitergehen. Das sieht sehr gut aus. Vielleicht kommt die Branche mit einem kleinen Minus über die Runden. Aber in einer Branche, in der ja viele Unternehmen, damals hat Klaus Wagenbach gesagt, ihr Geld eigentlich besser aufs Sparbuch bringen sollten, weil die Profitmarge so gering ist, da ist natürlich ein bisschen weniger Umsatz schon sehr wichtig. Wenn da der Umsatz dann wegbricht und wegbleibt, dann wird es eben problematisch und von daher kommt die Hilfe eben zur rechten Zeit. Es ist aber auch nicht die einzige Hilfe. Es gibt noch vom Bundeswirtschaftsministerium ein Programm, das heißt Digital Jetzt. Und auch dort können sich die Buchhandlungen und Verlage bewerben, wie andere kleine und mittlere Unternehmen, und Gelder für Hardware und für die Qualifikation ihrer Mitarbeiter bekommen. Es geht also weiter.
Also auch aus dem Wirtschaftsministerium zusätzliche Hilfen. Herr Plath, die Hilfen, die laufen jetzt von der Kulturstaatsministerin, die laufen Ende März aus. Ist denn schon vorherzusehen, was dann passiert?
Na, ich vermute, es wird dann Diskussionen geben. Also bisher hat sich Herr Monika Grütters sehr stark engagiert. Sie hat zwei Preise geschaffen, den Deutschen Verlagspreis und den Deutschen Buchhandlungspreis. Das ist in der Branche sehr gut aufgenommen worden. Sie engagiert sich sehr stark. Und es haben viele ja schon seit Jahren gerufen nach einer strukturellen Förderung dieser Buchbranche, die mit der Digitalisierung nicht so gut zurechtkam und die auch tatsächlich obwohl sie ja immer den Grundstoff liefert für Filme, für Theaterstücke, für andere Künste, nicht so gut reüssiert ist in den letzten Jahren. Und die rufen nach struktureller Förderung. Weniger haben Bauchschmerzen mit der Staatsknete, wie das früher hieß. Und die Corona-Hilfe könnte jetzt der Einstieg sein in eine strukturelle Förderung der Buchbranche. Wir werden, glaube ich, sehen, dass nach dem Ende dieser Förderung oder kurz vor dem Ende der Förderung viele in der Buchbranche darüber diskutieren und dass viele sie auch fördern, die strukturelle Förderung.
Der Neustart Kultur der Bundesregierung und was er für die Buchbranche betrifft, Hintergründe, Zahlen, Analysen, Einschätzungen. Jörg Blath, Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Frederik Wirwig.
Betreiber von Musikclubs und Live-Musikspielstätten sollen in der Corona-Krise mit rund 27 Millionen Euro unterstützt werden. Ziel sei, die Clublandschaft in ihrer Vielfalt zu erhalten, sagte Kulturstaatsministerin Grütters. Eine einzelne Spielstätte könne Fördermittel in Höhe von bis zu 150.000 Euro erhalten. Das Geld ist Teil des mit 1 Milliarde Euro ausgestatteten Corona-Konjunkturprogramms Neustart Kultur. Lothar Lenz.
Gedacht ist die Hilfe vor allem für die Betreiber kleiner und mittlerer Musikclubs und Livebühnen, die seit März praktisch keine Konzerte mehr veranstalten konnten und deren Einnahmen auf Null fielen. Staatsministerin Grütters erklärte, die kleinen Musikbühnen seien ein wichtiger Teil der Kulturszene und würden von ihrem Publikum schmerzlich vermisst. Die Betreiber sollten nun auch Ideen entwickeln, wie man pandemiegerecht den musikalischen Nachwuchs fördern könne. Grütters stellte auch in Aussicht, dass der Bund Notenverlage und den Musikfachhandel mit einem eigenen Hilfsprogramm unterstützen werde.
Der Grimme-Preis wird in diesem Jahr nur online verliehen. Er würdigt herausragende TV-Produktionen und gilt als einer der wichtigsten Fernsehpreise Deutschlands. Benjamin Paris.
Die Gewinner 2020 stehen schon seit dem Frühjahr fest. Auf die feierliche Gala im Stadttheater von Mahl musste Corona-bedingt verzichtet werden. Um die insgesamt 18 Preisträger doch zu würdigen, sendet Dreisat eine Dokumentation über sie. Darin geht es unter anderem um die Sendung Che Krömer im RBB, bei der Comedian Kurt Krömer unkonventionelle Interviews führt. Ausgezeichnet wird auch die NDR-Dokumentation Sea-Watch 3 über die Zustände bei der Rettung von Flüchtlingen durch private Organisationen im Mittelmeer.
In Istanbul ist eine weitere frühere Kirche wieder in eine Moschee umgewandelt worden. Es handelt sich um die Chora-Kirche aus dem 11. Jahrhundert. Vor 4 Wochen erst hatte Präsident Erdogan das erste Freitagsgebet in der frisch umgewandelten Hagia Sophia-Moschee in Istanbul gefeiert. Kurz zuvor hatte ein Gericht den Museumsstatus des historischen Gebäudes aufgehoben und den Weg dafür freigemacht. Karin Sens.
Bei der ehemaligen orthodoxen Chora-Kirche, die ganz in der Nähe liegt, lief es ähnlich. Allerdings fiel da die Gerichtsentscheidung schon Ende vergangenen Jahres. Der byzantinische Sakralbau war von 1511 an für mehr als 400 Jahre Moschee und wurde dann wie die Hagia Sophia zum Museum. Auch die Chora ist weltberühmt für ihre zahlreichen christlichen Fresken und Mosaiken. Wann das erste Gebet stattfinden soll und wie man dabei mit ihnen umgehen wird, ist nicht klar. In der Hagia Sophia wird beispielsweise ein Mosaik der Mutter Gottes mit Jesu während der Gebetszeiten mit Stoffbahnen verdeckt. Ansonsten ist sie für Touristen offen.
Der einstige Bassist der Pudis, Harry Jeske, ist tot. Er starb gestern im Alter von 82 Jahren. Jeske gehörte 1969 zu den Gründern der Pudis, die die erfolgreichste Band der DDR waren und zum Vorbild mehrerer Musikergenerationen wurden. Er schrieb einige Pudis-Hits, wie zum Beispiel den Song Lied für Generationen. Wegen gesundheitlicher Probleme musste Jeske 1997 bei den Pudis aufhören.
Soweit die Kulturnachrichten von Frederik Wirwig. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Als der chinesische Künstler Ai Weiwei bei den Filmfestspielen in Venedig seinen Dokumentarfilm Human Flow zeigte, ein Dokumentarfilm über die Lage von Flüchtlingen, da war das Echo durchaus kritisch. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, das große Leid der Flüchtlinge in Bildern von großer Schönheit dargestellt zu haben. Auch das Posieren mit Flüchtlingen wurde Ai Weiwei angekreidet. Jetzt hat er einen neuen, politisch brisanten Film gedreht, Coronation, ein Dokumentarfilm über die chinesische Stadt Wuhan nach dem Ausbruch der Corona-Epidemie. Fernsehbilder vom Lockdown, die gingen ja um die Welt. Zu sehen waren Menschen an Fenstern und auf Balkonen ihrer Wohnungen, die vor Wut brüllten. Carsten Probst hat den neuen Dokumentarfilm von Ai Weiwei gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Probst, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Wie ist denn dieser Film entstanden? Hat Ai Weiwei selbst in Wuhan filmen können?
Ja, anders als bei Human Flow taucht Ai Weiwei diesmal an keinem Punkt auf. Das liegt natürlich auch schon deshalb auf der Hand. Es würde schon schwer fallen anzunehmen, dass er in China, insbesondere in Wuhan, jetzt während des Lockdowns frei Filmaufnahmen hätte machen können. Stattdessen hat er also gefilmtes Material von, wie es in der Pressemitteilung heißt, gewöhnlichen Bürgern der Region verwendet. Das sind auch oft scheinbar wirklich private Clips, aber eben auch einige professionelle Aufnahmen darunter, die er dann für diesen Film aneinander geschnitten hat, sodass sie also quasi so eine zeitliche Abfolge nachzeichnen vom Beginn der Pandemie über den Lockdown bis zu dem Zeitpunkt eben, wo die ersten Lockerungen einsetzen.
Stichwort Clips, ist das also eine Collage mit mehr oder weniger zufällig entstandenen Bildern?
Also ja, man sieht die sehr unterschiedliche Qualität einfach dieser Aufnahmen. Manches ist mit Smartphone aufgenommen, anderes aber eben, das fand ich eben auch recht bemerkenswert, also mit professionellem Equipment anscheinend, auch so Interviewsituationen sieht man, das kann keine Zufallsaufnahmen sein. Manchmal sieht man auch so Künstlerkollegen von ihm, die offenbar gezielt Aufnahmen gemacht haben. Es gibt auch wieder diese bei Human Flow viel kritisierten Drohnenüberflüge. Da hat man ihm ja so diese Erhabenheit der Bilder vorgeworfen. In diesem Fall bei Coronation wirkt es für mich eigentlich wie eine Unterstützung eigentlich dieses Horror-Vakui, dieser Leere, dieser gespenstischen Tristesse des Lockdowns. Macht sie eigentlich größer. Es scheint mir ein ganz gutes Mittel zu sein. Also zusammengefasst, viel spricht dafür, dass Ai Weiwei eigentlich von vornherein einen Plan hatte, zu dieser Situation in Wuhan was zu machen, dann in der Situation auch Leute gefragt hat, die er kannte, und die haben ihm dann diese Bilder geschickt.
Wie zeigt denn der Film jetzt diese Situation ganz konkret? Können Sie vielleicht mal kurz beschreiben?
Genau, also es beginnt eigentlich auch schon mit so einem atmosphärisch sehr dichten Drohnenüberflug. Man fliegt also über den zentralen Bahnhof von Wuhan, wo alles stillsteht. Es ist so ein bisschen eine dunstige Atmosphäre. Es wirkt tatsächlich sehr gespenstisch, die stillstehenden Züge, wie so eine Totenstadt geradezu. Dazu so dumpf wummernde Musik, das unterstreicht natürlich das Gespenstische. Nächste Szene, jemand versucht dann nach Wuhan hineinzukommen, muss dann aber, weil er von der Polizeisperre aufgehalten wird, seine Temperatur messen lassen, darf dann aber weiterfahren über menschenleere Highways. Aber dort in Wuhan weiß niemand, was los ist. Also alle Leute wuseln durcheinander, niemand weiß irgendwas. Und dann eine Szene vom Flughafen zeigt eine Frau an einem Counter, wo gerade offenbar eine Schulklasse auf Reise erwartet wird. Ja, also der Film funktioniert mit englischen Untertiteln, Chinesische wird dann übersetzt, und da sagt diese Frau einfach, erzählen Sie denen nicht zu viel, diesen Kindern, sie werden von mir nichts Negatives hören, sagen Sie nichts über die Situation in Wuhan, sagt ihnen, wir freuen uns, dass sie da sind, und zeigen sie ihnen die Sehenswürdigkeiten, manche sind doch noch Kinder, wir müssen sie ruhig halten. Und so geht es dann immer weiter, also immer sehr viele Beschwichtigungen, und als sich aber das Virus nicht mehr leugnen lässt und dieses riesige improvisierte Hospital dann ja auch in der Stadtmitte entsteht, gehen aber diese Beschwichtigungen trotzdem noch weiter nach dem Motto, wir haben trotzdem alles im Griff, seht her. Immer wieder tauchen aber im Film dann so ratlose Ärzte auf. Ein Mann wird in seinem Auto interviewt, sehr bewegend eigentlich für mich, was er da erzählt, denn er muss seiner Verzweiflung Luft machen. Ja, und er erzählt dann eben, am Anfang kontrollieren die Behörden eben noch alle Informationen über den Ausbruch der Pandemie. Die sagten überhaupt nicht die Wahrheit, sie warnten die Leute nicht, sie forderten sie nicht zu Vorsichtsmaßnahmen auf. Und stattdessen hieß es immer, wir haben alles unter Kontrolle. Sogar Spezialisten sagten, das Virus, das werde sich überhaupt nicht von Mensch zu Mensch verbreiten. Und das sei der Grund gewesen, sagt dieser Mann, weshalb er seinen Vater überhaupt nach Wuhan zurückgeschickt habe. Und dann sei er daran, an diesem Virus gestorben. Die Behörden hätten ihm das Leben genommen. Ja, und dann versucht er noch zu schildern, wie er versucht habe, seinen gestorbenen Vater, die Asche seines Vaters, nach Hause zu tragen, auch wie auch das von den Behörden verhindert wurde. Also das alles zeigt diese klaustrophobische Überwachungsenge sozusagen, die in diesem Lockdown dann entstanden ist.
Hat der Film also wirklich eine klare politische Botschaft auch?
Ja, ich würde das ganz klar als Metapher lesen für das System, überhaupt für das Funktionieren des Systems. Also diesmal geht es, anders als in Human Flow, nicht nur um Dokumentation dessen, was war, sondern tatsächlich diese kritischen, verzweifelten Stimmen gerade am Ende des Filmes zeigen. Also eigentlich fühlt sich auch die Bevölkerung vom Staat nicht vertreten. Sie dürfen es nur nicht laut sagen, hier im Film dürfen sie es. Der Staat pflegt nur seine Selbstinszenierung, für alle da zu sein, für alles eine Lösung zu haben, aber geht völlig über die Leute hinweg.
Also noch kurz Ihr Fazit, Herr Probst. Hat Sie der Film beeindruckt?
Mehr als Human Flow in jedem Fall. Mhm. Deswegen, weil es einfach sehr dicht bei den Leuten bleibt. Es gibt also eine sehr große Unmittelbarkeit in diesem Film. Und andererseits kennen wir wiederum auch relativ vieles von diesen Szenen aus Deutschland vom Lockdown. Natürlich diese verlassenen Straßen. Das wirkt eigentlich fast vertraut. Aber es gibt eben dazu diesen subkutanen Würgegriff des Totalitären, der in diesem Fall sehr deutlich wird und der auch, finde ich, den einschneidenden, wir hatten diese Diskussion in Deutschland, ja, diesen einschneidenden Unterschied zu Deutschland nachvollziehbar macht.
Ai Weiweis Dokumentarfilm Coronation, Carsten Probst. Vielen Dank. Fast 50 Jahre lang hat sich der Fotograf Michael Schmidt an seiner Stadt Berlin abgearbeitet, an den Folgen des Krieges und der Teilung der Stadt mit den vielfältigen Spuren eingeritzt, eingeschrieben in die Stadtlandschaft. Die Bilder von Michael Schmidt wurden in New York gezeigt, in London und Paris. Hierzulande aber ist der Fotograf noch immer zu entdecken. Der Künstler, der sich alles selbst beigebracht, der sich immer wieder neu erfunden hat und der die Farbe Grau zur Farbe erklärt hat, um die Lüge von Schwarz und Weiß aus seinen Bildern zu verbannen, wie er das einmal formuliert hat. 6 Jahre nach seinem Tod zeigt die Nationalgalerie Hamburger Bahnhof in Berlin nun erstmals eine umfassende Retrospektive des 2014 verstorbenen Künstlers. Lotta Wieden hat sich die Ausstellung angesehen.
Eine zersprungene Fensterscheibe, der Riss notdürftig überklebt. Dornengestrüpp vor grauem Himmel, ein Haufen Dreck am Fuße der Mauer. Ein Teenager am Boden hockend, starrt teilnahmslos ins Nichts. 4 Bilder aus der Schwarz-Weiß-Serie Waffenruhe erschienen 1987. Sie zeigen West-Berlin 2 Jahre vor dem Mauerfall und atmen eine beinahe beklemmende Stille, angespanntes Warten auf irgendwas. Die Ungeheuerlichkeit der geteilten Stadt, Schmidt hat sie mit dieser Arbeit zurückgeschleudert in das Bewusstsein seiner Zeitgenossen. Waffenruhe wird zu seinem internationalen Durchbruch und zur Selbstbefreiung, wie er 2005 in einem Interview erzählt.
Es war für mich keine Therapie, aber es war für mich sozusagen eine Notwendigkeit einer Bewältigung dessen, was in mir war und lange brauchte, um rauszukommen.
Michael Schmidt, geboren 1945 in Berlin, erlebt eine unruhige Kindheit. Die Mutter fabriziert Lampenschirme, der Vater ist Lagerarbeiter. Einer von Schmidts älteren Brüdern sitzt 9 Jahre lang in der Haftanstalt Bautzen. Auch der Vater wird kurzzeitig verhaftet. Immer wieder zieht die Familie um, zuletzt 1957 von Erkner im Ostteil nach Berlin-Kreuzberg. Die Mauer von hier aus nur ein Spaziergang entfernt. Doch Schmidt, der Autodidakt, der sich im Alter von 20 Jahren die erste Kamera auf Raten kauft, interessiert sich zunächst für anderes. Das Leben direkt vor seiner Haustür. Schmutzige Hinterhöfe, verfallene Hausfassaden, dazwischen spielende Kinder, lächelnde Alte. Später sucht er die Distanz, zeigt in weiten Einstellungen die Brachen der Stadt, die Leere rund um die Ruine des Anhalter Bahnhofs, Baulücken, Brandwände. Bilder, von denen trotz aller Tristesse etwas wie Trost auszugehen scheint. Kurator Thomas Weski.
Er hat ja auch mal gesagt, dass er den Finger nicht in die Wunde legen will, sondern auf die Wunde. Und in der Beziehung haben seine Bilder, weil sie die Welt so zu akzeptieren scheinen, wie sie ist, eine Wirkung. Das kann einem auch helfen, mit der Welt umzugehen und mit seinem eigenen Leben.
In 9 Räumen versammelt die Ausstellung alle zentralen Werkgruppen des Künstlers. Dazu Plakate, Auszüge aus Briefwechseln, Kontaktabzüge, Notizen. Dokumente, die den Werdegang Schmidts aufzeigen. Vom sozialkritischen Chronisten Kreuzbergs, der mit scharfen Schwarz-Weiß-Kontrasten auf die Missstände seiner Zeit hinweist, zum sachlich nüchternen Dokumentaristen, der in den frühen Morgenstunden, wenn die Stadt noch schläft, verlassene Plätze aufnimmt. Menschenleere Straßenkreuzungen, verwaiste Parkplätze. Bilder, die in einem flächigen Grau fast zu ersaufen drohen, um dann gegen Ende seines Lebens mit der lakonisch fotografierten Serie Lebensmittel plötzlich entschieden zur Farbe zu wechseln.
Ich muss die Bilder formulieren, die mir selber auch eine neue Erkenntnis bringen. Ich möchte mich nie wiederholen und ich möchte immer einen Wandlungsprozess, ohne die Haltung aufzuheben, aber ich möchte mich immer auch in meiner Arbeit verändern.
Ohne Krisen ging das nicht und gerade das macht die Berliner Schau so umfassend, dass sie die Zwischenschritte und Irrgänge miterzählt. Thomas Weski?
Naja, eine bewährte Formel aufzugeben ist natürlich hart und das setzt auch voraus, dass man durch diese Phasen geht, die eben von Enttäuschung und Entbehrung gekennzeichnet sind und keinen Erfolg mit sich bringen. Und das war immer verbunden mit schweren auch Krisen, also Selbstzweifeln, die er dann bewältigt hat, eben durch seine Disziplin.
Auch Einheit, fotografiert zwischen 1989 und 1994, ist so entstanden. Neben Waffenruhe Schmidts atmosphärisch dichteste Arbeit. Im Hamburger Bahnhof wird sie in 163 eng nebeneinander hängenden Einzelbildern gezeigt. Alle im gleichen Format, wie in Fries gestalten sie den Raum und vereinen in loser Folge eigene Aufnahmen mit abfotografiertem, oft stark vergrößertem Material. Berge von Schuhen aus einer verblichenen Auschwitz-Broschüre, ein junges Liebespaar, die Nahaufnahme eines Fläschchen Valiums, eine lachende Frau in Uniform, der Anschnitt eines Gedenksteins mit Namen von Gefallenen irgendeines Krieges. All die Heilsversprechen der Vergangenheit neben Hoffnungen und Ängsten im Heute. Einheit ist eine deutsche Geschichtsstunde. Für Thomas Weski aber auch formal interessant.
Weil sie so ein Werkprinzip nochmal zeigt, dass mich Michael Schmidt sich ab einem bestimmten Punkt von dem Einzelbild verabschiedet hat. Und es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, ein Gefühl zu verdichten. Es geht also weniger darum, einen Aha-Effekt vor einem Bild zu haben, als eher darum, einen Gesamteindruck zu schaffen, der eine Gesellschaftsanalyse leisten kann.
Der Kurator Thomas Weski im Beitrag von Lotta Wieden über die Retrospektive von Michael Schmidt zu sehen in von diesem Sonntag an bis Januar in Berlin im Hamburger Bahnhof. Anschließend wandert die Ausstellung dann nach Paris, Madrid und Wien. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Sie wissen nicht, was ein Rentkammersekretär macht? Wer Jacobi oder Schleiermacher waren? Was Pantheismus ist? Fragt Charlotte Saas in der Welt. Und empfiehlt nicht nur für diesen Fall das ihrer Meinung nach wahnsinnig gute Buch Hegels Welt des FAZ-Herausgebers Jürgen Kaube. Denn der Autor habe ein besonderes Feingefühl für die Verarbeitungskapazität seiner Leser. Zu Hegels Vater, dem Rentkammersekretär, schreibe Kaube: Heute würde man vielleicht sagen, er arbeitet im Finanzamt von Stuttgart. Auch die Taz widmet sich Hegel mit dem Gastbeitrag eines weiteren Hegel-Sachbuchautors. Dabei ist der 250. Geburtstag des Philosophen erst am Donnerstag. Aber mit irgendetwas wollen die Feuilleton-Seiten in der sommerlichen Nachrichtendürre ja gefüllt werden. Michael Hahnfeld versucht es in der Frankfurter Allgemeinen mit einem Interview, das er schon, hört man heraus, vor einiger Zeit mit der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckert geführt hat, wenn auch nachdem das Hamburger Haberfront Literaturfestival sie ausgeladen hatte. Es klingt ein wenig so, als wäre Hahnfeld das Interview nicht ergiebig genug gewesen, als hätte er es deshalb erst gar nicht veröffentlichen wollen, als hätte ihn das Feuilleton-Sommerloch nun aber umgestimmt. Für diese Interpretation spricht, dass Hahnfeld nur einige Antworten Eckarts in seinen Fließtext einbaut. Eigentlich heißt sie Lisa Lasselsberger. Aber als Kunstfigur Lisa Eckert tritt sie auf. Und als solche hat sie die Sätze geäußert, die manche für antisemitisch halten. Auf der Bühne mag sie hinter dieser elegant stilisierten, durchaus bösartigen, dann wieder scheinbar aufgeklärten Figur verschwinden, schreibt Hahnfeld. Doch bringt die Präsenz dieser ganzheitlichen Kunstschöpfung es mit sich, dass die Person für alles, was Lisa Eckert sagt und schreibt, in Haftung genommen wird. Das, inklusive der Angriffe von links und der falsch verstandenen Vereinnahmung von rechts, ändere sich erst, wenn Lisa Lasselsberger nicht mehr in die Rolle der Lisa Eckert schlüpfe. Auf Hahnfelds Frage, wann das sei, antwortet die Kabarettistin: Das weiß weder sie noch ich. Ian Gillan, der Sänger von Deep Purple, würde die österreichische Kabarettistin sofort verteidigen, liest man aus Arno Franks Artikel für den Spiegel heraus. Wie schon vor 50 Jahren stehe die Band wieder an der Spitze der Charts, nun mit dem Album Whoosh. Aber mit der Gegenwart habe Ian Gillan ein Problem. Er könne nichts mit politischer Korrektheit und wenig mit den Antirassismus-Protesten anfangen. Gillen halte es für Unsinn, so Frank, sich für den Rassismus der Vergangenheit zu entschuldigen. Wie weit gehen wir zurück? 100 Jahre? 1000 Jahre? Ich höre, da gibt es keine Limits, wird Gillen zitiert. Das ist gut, denn heute Morgen hatte ich in der Post einen Brief von Julius Cäsar, der sich bei mir für die Versklavung der Britonen vor über 2000 Jahren entschuldigt. Auch davon, Statuen von Kolonialisten zu stürzen, hält der Deep Purple-Sänger nichts. Wir mochten nicht, was passiert ist, also ist es nie passiert? Sorry, das ist idiotisch. Besser wäre es, die Statuen aufzupolieren. Kommentar des Spiegel-Autors: Eine Statue ist in gewisser Weise auch Wusch. Vermutlich hat es auch in den Köpfen vieler Menschen in letzter Zeit Wusch gemacht. Der Weinkonsum der Deutschen ist während der Corona-Zeit um 12,5% gestiegen, berichtet Satiriker Hans Zippert in der Welt und macht sich seinen unvergleichlich eigenen Reim darauf. Als das RKI behauptete, das Tragen von Masken sei wenig hilfreich, trennten sich Tausende von ihrem Mundschutz und kippten sich einige Hektoliter Grauburgunder hinter die nicht mehr vorhandene Binde.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Das war unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.